Nicht, dass es zur NATO-Erfahrung wird. Ha, ha, ha.
Oh, das ist ein geiles Wortspiel. Chapeau. Wirklich, also...
Zart wie Kruppstahl.
Sag mal, Italy, sind wir dafür nicht schon etwas zu alt? Was ist unterhält, ist besser produziert als vergleichbare Podcasts und ist informativ. Manchmal, ach Vitali, nicht zart wie Kruppstahl, der sehr gute Podcast mit Mike und Alex. Ich meine, zu alt zu erleben, dass Ukraine ständig in Nachrichten ist. Ach, das meinst du? Ukraine-Krise. Mit Machtgehabe und peinlichem Säbelrasseln gemacht. Schmeckt widerlich und belastet dich. Ja, schwere Kost.
Folge Nummer 65.
Wundervoll, wundervoll. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Mike.
Hallo, Alex.
Ich muss ja gestehen, dass ich gerade fast vergessen hätte, dass wir einen Podcast machen wollten, weil ich mich gerade so tief in die Ukraine Thematik eingelesen habe, dass ich so ein bisschen die Zeit vergessen habe, muss ich sagen.
Ah, okay. Was hast du da speziell aktuell oder die geschichtlichen Vorläufer dieser Krise oder?
Na genau, das ist so ein bisschen, ich möchte ja, ich arbeite gerade an einem Video zu der Frage, ob wir nun Krieg erwarten dürfen oder nicht.
Mhm.
Und bin da über den Krimkrieg und Georgien und alle möglichen Themen bin ich jetzt so ein bisschen an die Jetztzeit rangerückt und wie man das zu bewerten hat. Hm. Und habe da sehr interessante militärtheoretische, taktische Quellen gerade gefunden zur möglichen Doktrin Russlands dahingehend. Also es ist sehr spannend gewesen und
Also das ist halt, wie soll man sagen, ne? Also das soll jetzt nicht irgendwie wertend sein, aber wenn man so Russland als Störeinfluss oder sozusagen als Erkältung der NATO betrachtet irgendwie, da liegt das natürlich daran, dass das Immunsystem in USA mit durch die politische Schwäche halt natürlich gerade extrem runtergefahren ist, ne? Also wenn da, da wittert man halt Führungsschwäche. Ne, im Kreml. Mhm. Und dadurch kommen solche Eskapaden dann zustande. Ja, also ist ja...
Dieser ungehörige Bursche.
Na, es ist wirklich, also das ist...
Der ja, gegen die unachtsamen Eltern aufbegehrt, oder?
Nein, es ist einfach, politische Machtstrategie ist das, ne? Also da ist ein schwacher Führer in Washington. Und dann ist der vermeintliche Gegenpart, das ist so, ich weiß nicht, also man hat so den Eindruck gesehen, sich irgendwie da beide Lager nach den guten alten Zeiten des Kalten Krieges, ne? Wo die Welt noch in Ordnung war. Und also ich weiß nicht, wäre ich ein Karikaturist, ich glaube, ich würde da irgendwie so ein UFC Free Fight Cage malen, wo sich Biden und Putin aufs Maul hauen und die Tribüne sitzt voll Chinesen. Ich glaube, das beschreibt da die weltpolitische Lage ganz gut. Ne? Also so zwei Weltmächte, die da mit ihren Abstiegssorgen kämpfen und ja, der lachende Dritte. Naja.
Naja, also Russland kann man jetzt nicht mehr wirklich als Weltmacht bezeichnen.
Ja, also würdest du trotzdem diese Regionalmacht-Terminologie der westlichen Seite sozusagen aufnehmen. Also das finde ich auch falsch dargestellt.
Also ich muss sagen, das Wort Regionalmacht macht ja Sinn, weil ja Russland in jeder Region irgendwo existent ist. Als Landmasse. Von daher.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber es ist...
Ja, nee, also das passt dahingehend ja nicht, dass dieses Land einfach so riesig ist. Ja, und deswegen irgendwo immer seine Einflusssphäre irgendwo hat, aber als Weltmacht zu bezeichnen, weiß ich nicht, fände ich jetzt auch zu weitgehend, wenn man sich die gesamte Situation Russlands anschaut und auf wie wackeligen Beinen das alles steht, dieses ganze Konstrukt. Das ist ja weit entfernt von wirtschaftlich gefestigt.
Konstrukte auf wackeligen Beinen stehen, das hat ja jetzt Russland nicht exklusiv. Ne? Also man hat ja jetzt nicht den Eindruck, dass da in den USA ein gesetztes politisches System am Start ist. Also da ist vielleicht ein technokratischer Apparat, der da drunter ist. Aber da muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen, das kann ich in Russland auch nicht einschätzen, inwieweit das da ist, aber dass da Republikaner und Demokraten irgendwie die politische Führung im Griff haben. Ich glaube, davon kann in den letzten Jahren nicht die Rede sein.
Nee, geht um die wirtschaftliche Situation. Russland bekommt es halt nie auf die Reihe, mehr zu sein als ein Land, das von seinen Rohstoffen abhängig ist. Und dieser Rohstofffluch führt natürlich dazu, dass die Gesamtweiterentwicklung im Hinblick auf
aber du hast es schon gesagt,
höhere Wirtschaftszweige.
Du hast es schon gesagt, seine Rohstoffe. Ja, das ist natürlich eine Lage, die in der Deutschland nicht ist. Und wenn jetzt zum Beispiel durch Sanktionen 100 Milliarden Verlust für Rohstofflieferungen Russlands im Raum stehen und die Chinesen im gleichen Augenblick sagen, ach komm, dann nehmen wir das ab. Ich will da jetzt nicht rumdiskutieren, ob nun Russland als Weltmacht zu bezeichnen ist oder nicht. Also für mich ist es ganz klar ein Global Player, wie immer du es auch nennen willst. Schon allein, woran machst du das Wort Weltmacht fest? Ne? Also es ist ja rein an wirtschaftlichen, kulturellen Kennzahlen oder so. Bei USA ist es fast
kulturell
die militärische Schlagkraft.
Also kulturelle Weltmacht ist es auf keinen Fall. Es ist keine militärische Weltmacht, außer halt mit ihren...
Russland ist keine militärische Weltmacht.
Das Einzige, was Russland effektiv kann, ist irgendwo Atombomben hinwerfen. Aber der direkte Einfluss von Russland in Afrika oder so, erklär mir den
also
mal.
Da,
wo hat Russland seine Finger in Afrika beispielsweise?
Wo hat Russland seine Finger in Afrika? Was hat denn das jetzt mit militärisch zu tun?
Also kann es doch keine Weltmacht sein, wenn es nicht auf jedem Kontinent präsent ist, sowohl militärisch, wirtschaftlich als auch kulturell. Du kannst doch nicht die Weltmacht alleine davon ausmachen, ob die Geld verdienen oder Atombomben werfen können. Das reicht doch nicht.
So ist aber Weltmacht in den letzten Jahrzehnten definiert worden und darüber definiert sich auch die USA ganz klar. Also die Zurückdrängung der USA als Weltmacht, gerade in Afrika gegenüber China, also die ist ja wohl augenscheinlich. Wo gewinnt denn die USA in Afrika?
Es ging jetzt um Russland. Das Wort USA habe ich nicht einmal erwähnt. Es geht nur um Russland.
Die USA ist auch keine Weltmacht.
Die USA verliert, also wenn wir jetzt über Afrika sprechen und die Frage, wo da die USA ihre Finger im Spiel haben. Das Problem bei der USA ist, dass die ganzen Verträge, die sie in Afrika durchaus geschlossen haben, an chinesische Subunternehmer vergeben haben beispielsweise. Dass die USA... Die Hybris besessen haben, zu glauben, dass sie sich auf dem Status, den sie in Afrika haben, ausruhen können. Mhm. Und dadurch haben sie da halt einfach krass Boden verloren. So. Aber wie gesagt, es geht jetzt ja nicht um die Frage, wer hat mehr Potenzial, China oder die USA. Es geht ja um die Frage, ob Russland überhaupt eine Rolle spielt zwischen den beiden Mächten. Und meines Erachtens ist es halt der Wurmfortsatz Chinas gerade. Und ein Stressor, der sozusagen die Aufmerksamkeit des Westens ablenkt vom eigentlichen Schauplatz oder den eigentlich wichtigen Schauplätzen.
Na, also ganz genau, das ist die Strategie von Putin. Und da im Vergleich zu den, sag ich mal, letzten 10, 20 Jahren oder so, ist Russland eindeutig auf dem aufsteigenden Ast. Ne?
Das auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, ist es auch beeindruckend, was Putin da geleistet hat. Ne? Also
und das ist die entgegengesetzte Richtung, in die die USA unterwegs ist. Ne? Und ich definiere, also so ist leider die Menschheitsgeschichte, definiere das Wort Weltmacht. Also wahrscheinlich bin ich da staatstheoretisch durch Machttheorien und Machtausübungen zu sehr auf das Militärische gepolt. Ne? Aber so wird das halt in der Politologie ganz oft determiniert. Es ist ganz einfach so. Ist Russland da für mich eindeutig eine Weltmacht? Also gerade auch in den letzten Jahrzehnten haben die militärisch wieder sehr, sehr aufgeholt. Russische Waffen sind in der ganzen Welt vertreten.
Also da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Ob die militärische Stärke,
das ist mir klar, das ist
das Anwachsen der russischen Stärke militärisch gesehen so zu bewerten ist oder ob das eher ein Sturm im Wasserglas ist.
Ja, also die Leute, die das nicht so bewerten, die verfolgen da schon eine Agenda. Ne? Und die Leute, die es überbewerten wollen, die verfolgen damit auch eine Agenda. Aber rein faktisch, rein von den Zahlen her, die größte Militärmacht der Welt. Es ist einfach so.
Gemessen woran?
Gewohre an Truppenstärken, an Material, an wenn du es stumpf machen willst, an
Atomsprengköpfen. Ja gut, die haben 6.500 Atomsprengköpfe oder so, die einsatzbereit sind. Aber ich glaube, dass das chinesische Militär ist rein zahlenmäßig größer.
Ja, vor allem Mannstärke, aber nicht an Material. Wenn du Panzer, Kampfflugzeuge etc. Und chinesische Technik fährt da auch nicht groß rum, ne?
Ja, das ist halt auch wieder die Frage, ist China nicht vielleicht doch trotzdem nur eine Regionalmacht, weil sie sich ja nicht auf entfernte Schauplätze spezialisieren?
China ist in diesem Machtpoker, die sind ja nicht in dieser alten Welt, in diesem alten Weltbild verhaftet. Ne? China nimmt Einfluss viel, viel, wie soll man sagen, konfuzianischer irgendwie. Hintenrum über Finanzströme, über Einflusssphären, also eher so dieses Bild von einem alten weißen Chinesen, was man hat, darüber wird Einfluss ausgeübt. Ne? Und viele Länder außer China borgen USA auch kein Geld mehr. Ne? Also muss man auch ehrlich sagen, wenn China die ganzen Staatsanleihen von USA, die es besitzt, mit einmal zurückhaben wollte, dann kannst du Joe Biden über den Zaun hängen. Ne? Also das
Gott
ist schon,
sei Dank sind sie gegenseitig miteinander verschuldet.
Ja, und wiederum ist China natürlich energiepolitisch sehr von Russland abhängig, ne? Weswegen natürlich der Einfluss in Afrika ganz stark ausgebaut werden soll, um eben dort an die Ressourcen zu kommen. Ne? Aber rein von Energielieferungen her oder so ist China von Russland nicht wegzudenken. Und auch damals in der in Blöcken geteilten Welt, das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, die Konfliktgeschichte zwischen Russland und China. Die waren sich im Ostblock nie einig, nie wirklich. Das waren immer absolute Gegenspieler. Walter Ulbricht ist damals sogar gestürzt worden, weil er sich mehr an die Chinesen halten wollte und nicht mehr so sehr an die Russen. Also die waren sich noch nie besonders
grün. Aha, okay, das habe ich ja noch nie gehört. Was ist da vorgefallen?
Also es ist einer der Gründe natürlich. Ne? Also Machtwechsel von Chruschtschow zu Brezhnev. Chruschtschow hatte damals Ulbricht sozusagen immer machen lassen. Und Walter Ulbricht hat natürlich dann ein neues ökonomisches System eingeführt, wollte mehr marktwirtschaftliche Kennzahlen und Methoden in der DDR-Wirtschaft haben und so weiter. Und das hat natürlich Honecker nicht gepasst und der hat hintenrum intrigiert. Und ist auch dann unter anderem einmal inoffiziell nach Moskau geflogen, hat sich von Brezhnev das Okay abgeholt, Ulbricht abzusägen, weil Brezhnev sowieso ein Dorn im Auge war, dass Ulbricht sich dann weiter an China orientieren wollte, was wirtschaftliche Kennzahlen, Methoden angeht, Zusammenarbeit und so weiter. Da hat die Sowjetunion natürlich da ihr teuerstes Pferd im Stall in Europa so ein bisschen wegschwimmen sehen.
Ist das faktisch belegt oder ist das eine Theorie?
Nein, das ist keine Theorie. Das ist so. Also das findest du in jeder, wie soll man sagen, in jeder Untersuchung, die sich mit der Ulbricht-Zeit beschäftigt, war das ein machtpolitischer Faktor, dass Ulbricht sich von der Sowjetunion immer mehr emanzipiert hat. Und Honecker hat es dann ja wieder voll dem Bruderstaat an die Sowjetunion angekettet. Ne?
Interessant. Also das, also, weil
bis dann Gorbatschow kam und Honecker das dann auch nicht mehr gepasst hat. Also das ist in der Geschichtswissenschaft, ne? Also war jetzt natürlich meine Äußerung vielleicht ein bisschen Missverständnis, da hat der Brezhnev jetzt nicht gesagt, was, da will mit den Chinesen ins Bett, weg mit dem. Ne? Also es war ein Faktor, der da eine Rolle gespielt hat, aber der die DDR da in einem sehr kritischen Licht hat.
Deswegen ist es gut, dass du das nochmal so ausführlich erzählt hast, sonst hätte man es anders wahrnehmen können.
Machen wir heute einen Geschichtspodcast hier oder irgendwas. Aber wie gesagt, ich verstehe völlig, was du meinst, aber für mich ist der Begriff Weltmacht immer noch total militärpolitisch oder von Militärstärken besetzt. Und im Endeffekt ist es in der Menschheitsgeschichte ja so, das weiß natürlich auch Nordkorea, ne? Deshalb haben die ja so lange nach einer Atombombe gestrebt, du wirst nur ernst genommen, wenn du auf den Knopf drücken kannst, sonst bist du der Weltpolitik scheißegal. Ne?
Ist einfach ja, so. Und deswegen liegt da halt auch so viel Wert Russlands darauf, als starke militärische Macht wahrgenommen zu werden. Aber die militärischen Probleme Russlands haben sie ja beispielsweise in Georgien sehr deutlich gezeigt. Also solange die da nicht einen Quantensprung seit 2008 gemacht haben, ich weiß nicht.
Man hat da schon dazugelernt, ne? Man hat ja jetzt auch da in den Kaukasusregionen, in den neueren Konflikten auch Lehrgeld bezahlt, gerade was Kriegsführung mit Drohnen betrifft und so, ne? Also herkömmliche Militärtechniken, die sind da natürlich ziemlich hinten runtergefallen. Das hat Russland natürlich alles mitbekommen, aber Russland hat sich als Weltmacht immer nur militärisch definiert. Ne? Also selbst die haben Menschen und Sputnik und was weiß ich in Weltraum geschossen, während auf dem Land noch mittelalterliche landwirtschaftliche Methoden geherrscht haben. Das waren technische Einzelleistungen.
Guck mal, das ist doch der Punkt, auf den ich hinaus will. Diese militärischen Kennzahlen sagen doch überhaupt nichts über die Leistungsfähigkeit dieser Nation aus. Das ist diese Doktrin, das ist natürlich diese Doktrin und ich verstehe selbstverständlich, was du meinst. Aber wenn man in die Tiefe schaut, ist das Land halt ein Schwellenland, das ohne die Rohstoffe keine nennenswerte Ökonomie vorweisen kann.
Trotzdem ist es die Marktgröße, ne? Also Russland hat viele große Städte, hat viele Leute, die auf einem entsprechend hohen Niveau leben, ne? Also der Begriff Schwellenland, also das Schwellenland klingt so nach, ja, wie soll man sagen, El Salvador. Nee,
Schwellenland
oder irgendwie
klingt
sowas,
nach, ne? Etwas, das sich in die positive Richtung entwickelt. Ich weiß noch nicht, ob man das für Russland überhaupt festmachen kann. Mike, wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo es wichtig ist, Rohstoffe zu haben und Truppen. Das ist nicht mehr so. Deswegen.
Aber wo lebst du denn? Warum wird denn jetzt gerade mit Russland verhandelt? Wegen der Truppen? Was ist der Grund, warum mit Russland verhandelt wird?
Ich glaube nicht, dass mit Russland verhandelt wird, nur weil man Angst vor einem Militärschlag hat, sondern dass man Angst hat vor dem Verschieben der Machtstruktur in Europa.
Und die Machtstruktur wird auf jeden Fall durch energiepolitische Erwägungen verschoben. Ne? Schau mal, was da vom Brimborium wegen dieser scheiß Rohrleitung gemacht wird. Das ist doch absolut lächerlich. Das sind zwei Faktoren, auf die es scheinbar entscheidend ankommt. Wegen Russland wird wegen Energiepolitik und wegen militärischer Aktion diskutiert.
Also ich denke, wenn wir energiepolitisch eine andere Linie, eine autarkere Linie gefahren wären, würde uns das überhaupt gar nicht kratzen in Europa.
Ja, aber da müsste uns noch viel mehr kratzen, was in USA und Kanada vor sich geht, energiepolitisch. Und das ist ein Weg, den würde ich auch nicht gern verfolgen.
Na, die Frage ist, gibt es nicht Möglichkeiten, unabhängig von beidseitiger Erdgaslieferung zu sein? Also jeweils Fracking-Gas und russisches Erdgas?
Ja, aber daran hat doch die USA und die, wie soll ich sagen, in ihrem Sinne ausgebildete Führungselite in Deutschland kein Interesse an der Unabhängigkeit.
Selbstverständlich nicht. Ist natürlich, also ich lese, liest du zufälligerweise Telepolis?
Nee.
Das klang jetzt nämlich sehr nach einem Artikel, den ich gerade gelesen habe.
Kenne ich gar nicht, was ist das?
Ich weiß ja nicht, wie ich das kategorisieren soll. Das wurde mir in letzter Zeit ein bisschen öfter hochgespült. Das ist so ein linksintellektuelles Blatt, glaube ich, das eher russlandfreundlich ist, möchte ich
sagen. Also links ist okay, aber intellektuell, das passt nicht zu mir.
Nee, das lese ich manchmal, um mich da so ein bisschen wieder aus der USA-freundlichen Seite wieder rauszukriegen. Also
das ist wirklich ein großes Problem, wenn du politische Forschung betrachten willst, da unvoreingenommene neutrale Betrachtung zu finden, das ist in der Wissenschaft schon relativ schwierig, ne? Also muss man ehrlich sagen.
Ja, irgendwo müssen die Fördergelder herkommen, ja.
Ja,
und natürlich. Die kommen nicht von Russland, weil Russland, naja, wie gesagt, der kulturelle Einfluss ist für mich auch ganz wichtig, um sowas zu definieren, aber wie gesagt, wenn du da eine militärische Definition des Begriffs ausschließlich vorziehst, dann ist das ja eine ganz andere Ebene. So, und dann dann würde ich ja aber eher zu sowas wie Supermacht tendieren oder so. Also anstelle diesen Weltkontext.
Ja, gut, da können wir uns vielleicht drauf einigen. Klar, wenn du nach diesen Definitionen gehst, dann gibt es eigentlich keine Weltmacht außer China. Also das ist so, wenn man Entwicklungstendenzen betrachtet. Es ist einfach so. Also da ist der USA-Einfluss am Absterben.
Aber ne? auch nur, wenn China zwei Probleme hinbekommt. Das ist einmal die Altersstruktur, also die auf der Ein-Kind-Politik basierende Problematik der nächsten 20 Jahre, die auf die zukommen, und der Binnenmarkt. Wenn die es schaffen können, ihre Bevölkerung in Anführungszeichen so reich zu bekommen, dass die einen Binnenmarkt bekommen, der sie unabhängig vom Ausland macht, möchte ich sagen, und sie nicht mehr davon abhängig sind, und das funktioniert Schritt für Schritt, ja, also da
das ist ein Riesenproblem gerade für Europa.
Ne? Und wenn China das hinbekommt, dann sieht es nicht so gut aus.
Also das sagt ja eigentlich fast jeder politische Theoretiker aus allen Lagern. Ne? Also sobald China die eigenen Drehzahlen wirtschaftlich darstellen kann, sieht es düster aus für die westliche Einflusssphäre. Mhm. Sobald China sagen kann, ey, Arschlecken, das ist uns doch egal. Und das ist natürlich der Klüngel, den überhaupt niemand haben will. Ne? Dass da natürlich jetzt noch Russland mit China klüngelt und sich in manchen Sachen gut versteht, Energielieferungen, marktwirtschaftliche Joint Ventures und so weiter, das kann gar niemand gebrauchen in der westlichen Welt. Ne? Ist ein riesengroßes Problem. Wie gesagt, sobald China sagen kann, scheiß drauf, was ihr da in Europa macht, das ist uns doch völlig Humpe, dann sieht's richtig düster aus.
Ja, und da fragt man sich, wie diese Entwicklung so passieren konnte, ohne dass irgendjemand da gegengesteuert hat.
Das ist einfach, also ich denke, es ist dieses Weltmacht-Hybris-Denken in der US-amerikanischen Einflusssphäre. Ne? Und da ist die EU und Europa absolut dabei. Ja, der Fall des Römischen Reiches. Es ist einfach eine Art politische Dekadenz. Also Auch koreanische oder chinesische Autos, es ist halt so eine Philosophie. Damals hat man sich immer kaputt gelacht in den Crashtests in irgendwelchen Autobild-Zeitungen oder so über die Ergebnisse von den Produkten da. Ne? Und die haben immer leise mitgeschrieben, die Testergebnisse, haben über sich lachen lassen, kein Problem. Und 10 Jahre später haben sie konkurrenzfähige Produkte durch diesen Lernprozess. Und mehr als Hohn und Spott hat der Westen dem nicht gegenübergestellt. Ne? Und das ist das Problem. Also das ist ganz einfach so.
Also. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich sehr schockierend finde, wie auch Europa sozusagen sich völlig abhängig gemacht hat in außenpolitischen Dingen von der NATO, in innenpolitischen Dingen ja irgendwo auch von US-amerikanischen Interessen. Und jetzt wachen wir langsam auf und zahlen dafür den Preis. Ich finde das auch interessant mit dem panischen Versuch, jetzt die Chipindustrie in Europa etablieren zu wollen, wo man es ja jahrzehntelang effektiv geschafft hat, jede neue Innovation zu verlieren oder zu beschränken.
Ja,
Bestes Beispiel die Solarindustrie, so die ja bei uns im Osten mal ein Lichtblick war.
Ja, das ist natürlich ein Problem für ein kapitalistisches System, ne? Das Profit maximieren will und deshalb immer nach dem billigsten Herstellungsweg sucht. Und wenn es dann irgendwo auf der Welt einen kapitalistischen feuchten Traum gibt, wie China, ne, ein Land, was mit einer Einparteienpolitik kapitalistische Methoden anwendet, wo von oben nach unten per Knopfdruck Sachen durchsetzbar sind, ohne zivilgesellschaftliche Diskussion, Gegenwehr, Gewerkschaften, irgendwas anderes, was ich
all das ausblenden kann, was in der demokratischen Gesellschaft absolut Standard sein soll.
Dann ist es komplett überflüssig, das im eigenen System zu machen. Das war ja das, was Westdeutschland, deshalb hat ja damals Franz Josef Strauß fast 1 Milliarde Dollar noch in die DDR gepumpt, damit die noch ein paar Jahre über die Runden kommen, weil das für ihn ja das Paradies war, ne? Es gab eine Grenze, die ganzen Armen sind nicht rübergekommen in Westen, aber sie haben billig Waren produziert direkt vor der Haustür. Eine Autostunde entfernt vom Ikea in Nürnberg oder so. Das sind Sachen, das ist die kapitalistische Ideologie, die sich da selber ins Knie schießt. Kapitalismus können die Sozialisten besser, wenn es in einem unterdrückerischen System stattfindet, ne, wie in China. Mhm. Ja, wo man da Russland verorten will, systemtheoretisch, das ist natürlich, also ich weiß nicht, also wer jetzt irgendwie Fan von Putin als Politiker ist oder so, dem ist, glaube ich, wirklich nicht zu helfen, ne? Also den als lupenreinen Demokraten zu bezeichnen, wie Gerhard Schröder damals oder so, das ist natürlich eine absolute Farce. Aber ob das nun der totale Raubtierkapitalismus ist oder eine Kleptokratie oder als was man das bezeichnen will, ist schwierig. Also deswegen, China wird einem wirklich Angst und Bange, ne? Muss man ehrlich sagen, also auch in Umweltfragen oder so, ne?
Tja. Aber wohin führt uns das? Nicht der Red Dawn Erde, wobei ja auch die Flagge ist ja auch rot.
Ja. Ja, das ist kapitalistische Marktwirtschaft mit sozialistischen Methoden, also mit realsozialistischen Methoden. Ne? Also.
Aber meinst du, dass wir jetzt auch im Zuge dieser ganzen Seitenstraßenthematik bis Bochum, glaube ich, irgendwas im Pott ist, ja die neue Seitenstraße geplant, so diese Vernetzung.
Also bis Paris sicherlich nicht, nee.
Nee, aber bis zum Pott tatsächlich. Hä? Und der Hafen von Piräus ist ja schon in chinesischen Händen, beispielsweise. So, was blüht uns in Zukunft?
Ja, weißt du, wie der Hafen von Piräus in chinesische Hände gekommen ist?
Na, durch das Ausnutzen des Kapitalismus.
Eine Finanzkrise. Ne? Griechenland kriegt Geld geliehen. Und bekommt als Auflage von der EU, das Tafelsilber zu verscherbeln. Und wer kauft's? Der Chinese.
Der hat das immer gekauft.
Das ist natürlich, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt kein Risiko- oder Strategiespieler oder irgendwas und bin da auch wenig talentiert, aber das hat sogar mir Magenschmerzen bereitet, als ich das gelesen habe.
Ne? Das klingt sehr nach dem Wörtchen Brückenkopf.
Ja, zum Beispiel. Wenn man von Strategie redet, ja, natürlich, klar. Und das ist natürlich dort eine Infrastruktur, ne? Eines der Juwelstücke in Griechenland. Die griechische Reedereiwirtschaft ist ja legendär.
Ja.
Und natürlich auch durch die geostrategische Lage.
Man erinnere sich doch an Triremen, anderweitige Ruderboote. Nee. Naja. Ja, aber wie jetzt gegensteuern oder überhaupt nicht mehr gegensteuern und sie einfach geben? Oder ist das vielleicht alles übertrieben?
Also ich muss ehrlich sagen, ich mache ja oft, lasse es ja gucken, dass es mir zum Hals raushängt, wie weit Deutschland mit dem Kopf im Arsch der USA steckt, ne? Weil es mich wirklich daran erinnert, wie weit die DDR im Arsch der Sowjetunion gesteckt hat. Das ist auch, glaube ich, das, was viele Westdeutsche ankotzt. Aber ich habe absolutes Verständnis dafür und es ist auch eine totale Notwendigkeit nach dem Krieg gewesen. Kann ich jeden verstehen, der gesagt hat, wir müssen Deutschland erstmal an die Kandare nehmen. Ne? Absolut richtig, das war geschichtlich alles, ja, soll ich sagen, für mich legitimiert. Ne? Ist klar, aber mittlerweile muss die EU mal aufwachen und eine eigene Agenda verfolgen. Eine wirklich eigene Agenda. Ne? Also in Frankreich sind ja solche Tendenzen schon viel, viel weiter als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist die einzige Chance, die es gibt, dass diese großen Märkte, diese großen Achsen, die es da gibt in Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland, zumindest, ne, Italien so als kleiner Bruder, der immer Geld braucht, aber natürlich auch als wichtiges wirtschaftliches, innovatives Land, da müssen die absolut
mitmachen. Was hast du gerade gesagt?
Was?
Wirtschaftlich innovatives Land.
Norditalien ist wirtschaftlich absolut nicht zu unterschätzen.
Wann in der Renaissance? Oder du meinst die ganzen Schneiderbuden, die China da gebaut hat?
Warum hat China die dort gebaut? Weil es dort so scheiße ist wirtschaftlich oder was?
Naja, nee, weil die damit mit der Modetextilbranche da super Geld verdienen können, indem sie ihre Angestellten zu Tariflöhnen verleihen, die in China gezahlt werden.
Ganz im Ernst, der Stiefelschaft von Italien ist wirtschaftlich schon zu gebrauchen. Also ganz im Ernst. Das ist so ein bisschen falsche Darstellung. Das sind große strukturelle Probleme innerhalb vom Land. die da auch die Schuldenkrise auslösen. Gut,
jetzt ist natürlich die Frage in Relation zu was, ne?
Also innerhalb der EU ist Italien nicht wegzudenken.
Ist das nicht trotzdem ein Nehmerland?
Ja, natürlich, aber es darf kein größeres Nehmerland werden, weil so wie Griechenland oder sowas, das darf mit Italien nicht passieren. Da geht die EU in den Bach runter. Also das ist too big to fail.
Das ist klar. Ne? Das ist schon klar.
Und also wie gesagt, ich bin da nicht jemand, der Italien immer so komplett runter macht irgendwie. Ne? Und was sich natürlich zeigt, dass diese komplette EU-Osterweiterung, dass das nicht im Sinne der Völkerfreundschaft war, ne? Sondern einfach eben auch ein großer, ja, wie soll man sagen, ein großes Beschaffungsprogramm für billige Arbeitskräfte, ne? und Werkstätten.
Polen befindet sich aber dadurch echt in einem starken Aufschwung. Also Polen macht sich.
Ja, Polen macht sich, wenn man eigentlich die Standards der EU außer Acht lässt, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Energiepolitik angeht. Also Polen zahlt jetzt im Moment, glaube ich, pro Tag 500.000 Euro Strafe, weil sie irgendeinen Braunkohletagebau nicht zugemacht haben. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Lustige ist ja,
über den Tagebau haben wir tatsächlich sogar in Rohstoffkunde gesprochen.
Und das Lustige ist, Polen zahlt die Strafe, indem sie Fördergelder nicht bekommen. so viel dazu. Ne? Also das ist schon, ja, ist also, wenn man da so sieht, wie sich da ein Herr Orban oder die Peace-Partei, Orban in Ungarn oder die Peace-Partei in Polen, wie die sich so verhalten und wie die auftreten, da kriegt man schon schlechte Laune als überzeugter Europäer, muss man ehrlich sagen.
Aber liegt das nicht vielleicht auch teilweise in der sehr katholischen Mehrheit in Polen begründet?
Was meinst du?
Diese teilweise Rückschrittlichkeit im politischen Denken der jetzigen Regierung, sage ich jetzt mal, ist das nicht alles irgendwo ein bisschen katholisch?
Natürlich, das ist ja dieser Katholizismus, ist das, was das erste Loch in den Ostblock gebohrt hat, ne? Absolut. Ich meine, Johannes Paul II. Ist ja nicht umsonst irgendwie Papst geworden, ne? Dass das in Pole damals war. Das ist schon klar. Das ist absolut klar. Aber dass da eine Bevölkerung von religiös verblendeten Bauern die technokratische Dimension eines Staates beeinflusst und ins Verderben stürzt, das kennen wir ja auch aus den USA. Ne? Also das ist jetzt nichts, was Polen irgendwie exklusiv hat. Ne? Das ist nur in Zentraleuropa, wo Frankreich ein laizistischer Staat ist und wir zumindest uns einbilden, wir wären ein säkularisierter Staat, ne? Wo das Finanzamt immer noch die Kirchensteuer eintreibt.
Aber ich denke, das wird sich verändern, wenn man sich so die Verteilung der Religionsangehörigkeiten in den letzten Jahren anschaut.
Also da ist, wo meinst da du, ist, in Polen oder?
In Deutschland, da ist der Trend zur Nicht-Religiosität nimmt zu.
Nee, du.
Aber der Trend zum Spiritualismus nimmt auch zu.
nee, ist ja, ja gut, da hat man ja auch schon mal drüber geredet, dass das ja fast schon so eine Art, weiß ich nicht, anatomische Disposition in der Seele des Menschen sein muss, dass er an irgendwas glauben muss. Ne? Also mit irgendwas muss diese Lehre ausgefüllt werden. Das ist klar, aber trotzdem bedeutet ja Religion in Deutschland nicht das, was es in Polen bedeutet. Ne? Zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja, natürlich sind ja auch immer noch staatliche Strukturen total kirchlich unterwandert. Oder jemand wie Armin Laschet oder so, ne? Wäre der da in die Macht gekommen, da ist natürlich auch so eine Religionsflitzpiepe gewesen. Das ist schon ganz klar, aber trotzdem hast du in Deutschland, gebe ich dir recht, ist natürlich immer noch so, dass wenn über irgendwas diskutiert wird, wenn in Deutschland übers Wetter diskutiert wird oder übers Klima, oder in einem Ethikrat oder so, da sitzen immer noch die Vögel von der Kirche mit am Tisch. Da fragt man sich, warum. Also da kann genauso
die
gut...
Die größten Grundbesitzer Europas müssen doch auch gefragt werden.
Ja, ihrer Meinung. Natürlich, die schon lange dafür entschädigt wurden und es immer noch besitzen. Ne? Das ist ja das Lustige. Weiß ich nicht, da müsstest du wahrscheinlich von Anzahl her auch übergewichtige Diabetiker oder Bayern München Fans mit an den Tisch setzen oder so.
Naja, das würde keinen Unterschied machen.
Ne? Also ja, wahrscheinlich, wäre dann die gleichen Leute.
Ob streng aber, Fußballgläubige oder...
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also das ist so eine Tradition, die da von den politischen Eliten immer noch so als Hörigkeit an die Kirche nach unten durchgegeben wird. Schwierig. Glaube ich übrigens auch einer der Riesengründe, warum jemand wie Annalena Baerbock damals so fertig gemacht wurde. Weil man das religionspolitisch auch nicht einschätzen konnte, was das für eine Agenda ist.
Wobei ich glaube, dass das wirklich eher diesen Ostaspekt hat. Dass es einfach die starke Anbindung an den Atlantikpakt quasi. Nee, wie heißt es? Atlantikbrücke. Ich glaube, das ist der Grund, warum da auch auf Seiten Russlands so ein krasser Desinformationskampagne aufgefahren wurde. Und das ist da kommen wir nochmal zum Thema zurück. Ich habe da ein sehr interessantes Paper dazu gelesen zur strukturellen, also wie Russland sozusagen Gegenteil von Eskalation? Deeskalation, genau. Deskalation, Alter. Deeskalation.
Aber eigentlich Deskalation. Komisch, dass es nicht Deskalation heißt, ne?
Deskalation. wie Russland Deeskalation betreibt. Nämlich durch Mittel, die eigentlich eine Eskalation erscheinen lassen. Deswegen bin ich nicht der Überzeugung, dass das Russlands auf einen Krieg oder sowas ansetzt, weil eben die Ausrichtung des Verhandlungstisches nach dem russischen Muster, sage ich mal, sozusagen die Grundlage dieser Strategie ist. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie tatsächlich irgendwo einmarschiert, sondern dass man die Bedingungen eines Friedensgespräches diktiert.
Also das sehe ich ganz genauso. Russland will stressen. Und diesen Stressfaktor setzen sie und da bringt sie als Verhandlungspartner auf die Karte. Und das ist das Einzige, was die wollen. Also das denke ich so. Und das wird auch hinter den Kulissen natürlich so gesehen. Ne? Wenn sich hier irgendwelche deutsche Admiralitäten da mal verplappern in irgendwelchen Diskussionsrunden oder so. Oder Joe Biden mal wieder nicht richtig gebrieft wurde oder die Morgentablette nicht genommen hat, dann schimmert das ja so auch durch. Da gibt man Putin natürlich viel, viel mehr Verhandlungsmacht und strategischen Raum, als man eigentlich sollte.
Ne? Das ist halt das Problem, wenn man in freiheitlichen Staaten eine Presse hat, die mit solchen Schlagzeilen Geld generieren kann und auf der anderen Seite eine Presse, die von oben gelenkt wird und das einfach sagen muss, was der Staat will. Ja.
Absolut, na klar. Und du musst mal überlegen, ne? Also der Führer der freien Welt, der US-Präsident, kriegt es nicht auf die Kette gegenüber jemandem wie Wladimir Putin das Pokerface aufzubehalten. Also da so viel zu unserer Führungsstärke und wo man steht im westlichen Lager, ganz ehrlich.
Ich weiß ne? jetzt nicht, worauf du dich jetzt beziehst.
Na, da hat damals in der einen Regierungserklärung, die er gegeben hat, hat er gesagt, es kommt drauf an, wie Russland einmarschiert. Wenn sie so ein bisschen einmarschieren, da werden wir nichts machen. Da wurde dann natürlich gleich ein paar Stunden später zurückgepfiffen, das Statement irgendwie, aber I said what I said, ne? So ein bisschen einmarschieren. Naja, da hat er dann gesagt, ja, ich habe mich da auf Cyberangriffe und sowas bezogen irgendwie. Ne? Mhm. Das ist natürlich, da hat man dann hinter die Kulisse blicken können, dass das eigentlich in den USA erstmal scheißegal ist, was da mit der Ukraine passiert und die sich sowieso nicht leisten können, da irgendwie tätig zu werden, wenn Russland da über die Grenze gehen sollte.
Ja, die haben viel mehr im südchinesischen Meer zu tun jetzt.
Ja, ja. Und warum sollte sich Putin die Ukraine auch gänzlich so ans Bein binden wollen.
Naja, da Putin die wichtigen Stücke ja schon hat.
Ja, natürlich.
Ist das Einzige, was er will, also das ist meine Theorie jetzt, am Ende die Legitimation der Gebietsgewinne. Also ich glaube auch nicht, dass es ihm um irgendeinen NATO-Bullshit geht, weil er selbst weiß, dass was auch immer er da verlangt, sowieso nicht bekommen wird.
Mhm. Nein, aber diesen NATO-Bullshit, das jetzt noch mit Stress und Zank zu vergelten, das ist ihm natürlich auch eine Genugtuung, ne? Weil in Sachen NATO-Osterweiterung ist Russland einfach komplett verarscht worden. In einer Phase ihrer eigenen Schwäche.
Ne? Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Schließlich wird da ja Bezug genommen auf Verhandlungen und Gespräche aus einer Zeit, als der Warschauer Pakt ja noch existiert hat. So, und da die Osterweiterung auf die Staaten des Warschauer Pakts ja gar nicht zur Debatte standen.
Da hättest ja du jetzt schon vom DDR-Staatsbürgerkundelehrer ein paar auf den Kopf gekriegt. Warschauer Pakt, das ist natürlich NATO-Sprach, ne? Das ist der Warschauer Verteidigungsvertrag. Aber, ich meine nur, ne, man ist natürlich immer schon selbst so ein bisschen voreingenommen. Das merkt man mitunter manchmal auch in der Wortwahl. Und völkerrechtlich sind natürlich diese Annexion der Krim und so, ist natürlich überhaupt nicht gedeckt und wird auch nie gedeckt sein oder so. Aber rein realpolitisch ist da bei jedem Land der Welt ein Haken dran. Also da ist nichts mehr, was er legitimieren müsste.
Na, das hat doch der Vizeadmiral hatte das doch gesagt und ist deswegen doch gefeuert worden, ne?
Ja.
Ja, aber mal ganz ehrlich, das kannst du halt auch nicht sagen, so offiziell. Das ist halt, wow, Alter, was?
Nein, so.
Das war schon echt ein Fauxpas für jemanden, der so hoch steht. Also.
Na, was heißt ein Fauxpas? So reden die Leute auf dieser Ebene, ne? Aber er hat es halt im komplett falschen Kontext mit einer laufenden Kamera gemacht.
Naja, selbstverständlich.
Und
selbstverständlich,
so dumm, das meine ich ja. So dumm darf jemand mit so vielen Streifen nicht sein, ne?
Nee.
Um Gottes Willen.
Nee.
Also, aber es ist ganz einfach so.
Was ich halt zu dieser NATO-Osterweiterung noch sagen wollte, das ist natürlich ein großartiges Mittel, um diese ganze Aktion zu legitimieren, ja, und um die Situation zumindest rein argumentativ umzukehren. Mhm. Ob das jetzt bei den meisten verfängt oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil es ist ja was man seinem eigenen Volk und der eigenen Seite sozusagen kommunizieren kann.
Mhm.
Und so wie es aussieht, scheint es zumindest innerhalb Russlands sehr gut zu ziehen. In der Ukraine beispielsweise zieht es gar nicht. Und da hat Russland ja auch versucht, mit so einem Infokrieg sozusagen die Masse auf ihre Seite zu ziehen irgendwie.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich selbst so, das ist ja auch so Teil der Diskussion, ob im Donbass beispielsweise freie Wahlen oder so stattfinden sollen. Unter UN-Aufsicht und so weiter und so fort. 70% der Leute im Donbass würden sich nach wie vor für die Ukraine entscheiden.
Hm,
Und dementsprechend muss man sich halt jetzt anderweitig irgendwas.
Das weiß ich nicht. Also ich kenne da die Zahlen nicht, aber das ist natürlich denkbar, ne? Also mit der Argumentation hast du dann aber natürlich die Krim-Annexion per Volksabstimmung auch legitimiert. Ne?
Naja, es müsste halt eine Volksabstimmung unter UN-Aufsicht geben.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Also das, was auch immer da die Abstimmung war.
Aber andererseits NATO-Osterweiterung, das richtet sich natürlich da meine Kritik nur komplett an die NATO. Ne? Dass jetzt ein Land wie Litauen oder so völkerrechtlich absolut das Recht hat, einem Bündnis beizutreten und auch ein vitales Interesse daran hat und so, ist ja vollkommen verständlich und das gönne ich denen auch, ne, den baltischen Staaten. Also um Gottes Willen. Aber das ist doch absolut klar, dass Russland das nicht gut findet. Genauso wenig wie die USA das damals gut gefunden hat, dass in der Kuba-Krise da auf Kuba Raketen stationiert werden sollten.
Das ist ja, guck mal, das, ne? Ist ja aber das Problem, was noch viel dringlicher ist als das formelle Zugehörigkeitsgefüge irgendwelcher Staaten. Und das ist das Problem, wenn du so einen irren Präsidenten wie Bush hast, der sich dann denkt, na jetzt stationiere ich da halt einfach mal Raketen. Ja, und damit fing das ja an. Hm. Also damit hat sich also die ganze Zusammenarbeit mit Russland verschlechtert, ab diesem Punkt, wo man sich gedacht hat, na, jetzt bauen wir einfach mal einen Raketenschirm in Osteuropa auf.
Ja, natürlich, klar. Oder auch aus Sicht von Polen, ne, ist eine NATO-Mitgliedschaft natürlich auch ein vitales Interesse, ne? Wobei auch im Zweiten Weltkrieg von westlichen Verbündeten Polen ständig verraten und verkauft wurde, ne? Also so gerade.
Also auch vorher. Also ich werde.
Ja, also es ist ja echt. Es ist und es ist fast schon so ein bisschen anrührig, dass Polen da denkt, dass da NATO wieder gegen ihre eigenen Interessen Polen irgendwie verteidigen würde. Ne? Die würden sie genauso hinten runterfallen lassen wie die Briten damals auch. Ne, im Zweiten Weltkrieg.
Nicht, dass es zur NATO-Erfahrung wird. Ha, ha, ha.
Oh, das ist ein geiles Wortspiel. Chapeau. Wirklich. Also. NATO-Erfahrung. Aber ja, verstehst du, was ich meine? Also, das ist man, wenn man das dann so von außen betrachtet. Klar, aber natürlich ist mit NATO-Mitgliedsbuch, hat man da einen Mitgliedsausweis, ich weiß es nicht. Es ist natürlich für Polen trotzdem besser als ohne gegenüber Russland. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Also rein theoretisch hätte das auch nicht gegen Russland sein müssen. Also es war in den 90ern auch das Gespräch, Russland mit reinzunehmen ins Bündnis.
Boah, ja, wir hatten das diskutiert ernsthaft.
Na, die NATO.
Aber das war jetzt keine NATO-Doktrin, da die Sowjetunion offiziell zum Beitrittskandidaten zu machen oder die GUS oder was es zu dem Zeitpunkt war.
Also es gab, so in der Tiefe habe ich das jetzt nicht im Kopf tatsächlich, weil ich da gerade noch dabei bin, diese ganzen Punkte zusammenzustellen.
Also es war von strategischen Partnerschaften und so die Rede.
Nee. Also es ging wohl final darum, Russland das anzubieten oder so. Und dann ist irgendwas passiert. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Irgendwas ist passiert, was dann zu einer neuen Doktrin gegen Russland oder nee, nicht gegen Russland. Es wurde eine neue Doktrin geschaffen, dass Russland sozusagen eine Kooperation mit der NATO ermöglicht hat irgendwie. Aber dann ist irgendwas ist passiert, weswegen man dann davon wieder abgerückt ist. Mhm. Ich weiß noch nicht, woran das lag oder ob das Final dann tatsächlich Bush war. Das habe ich gerade noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber Fakt ist, dass es nicht die ganze Zeit gegen Russland hätte gehen sollen. Das ist, glaube ich, auf Putins Agenda zurückzuführen, der Russland halt einfach wieder groß machen wollte, was ihm absolut ja ein Stück weit wirklich gelungen ist.
Und da hat er Deutschland als absolut wichtigen Partner gesehen. Ne? Ist ja auch in seiner Biografie begründet und so weiter. Ich meine, ein sowjetischer Obermuckel, der da auf deutschen Rede im Bundestag hält. Ne? Also das ist schon viel mehr als die Stalin-Noten oder so, als es damals gab, ne, an Annäherungssachen. Aber es zieht sich durch die russische Geschichte oder durch die sowjetische Geschichte damals eben auch, dass die diesen Gürtel von neutralen Staaten einfach zur Abschirmung gegenüber dem Westen haben wollten. Ne? Das wollte Stalin damals mit Finnland und Schweden und so weiter. Rein aus der Geschichte betrachtet kann ich so ein Argument verstehen, ob das jetzt nur ein vorgehaltenes Argument ist von russischer Seite, dass es immer noch so sein soll und eigentlich ganz andere Interessen verfolgt werden.
Mal ohne Scheiß, weiß ich nicht. Als ob Russland Land braucht, um Pufferzonen zu erstellen. Russland ist eine Pufferzone in jede Richtung.
Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht jedes Mal alles bis kurz vor Moskau kurz und klein hacken lassen, warten, bis der Winter kommt und dann sehen wir mal weiter. Ne? Das ist schon, also da sind mittlerweile schon ein paar Städte wie Murmansk zum Beispiel, der Hafen von Murmansk oder sowas. Das willst du auch nicht unbedingt aufgeben, ne?
Also. Ja, aber ich meine, wie realistisch ist denn eine Bedrohung von Seiten Europas? Also mal ohne Scheiß. Wer sollte denn Russland in irgendeiner Form auf den Sack gehen?
Also ganz im Ernst, ich halte die Bedrohung für genauso real wie die Bedrohung von Russland für Europa.
Militärisch?
Ja, NATO.
Naja, die NATO. Ja, gut, die NATO mag sein, wobei es kein Beispiel gibt, dass das jemals irgendwie gezündet hätte. Und es gibt auch Umfragen, dass 80% der NATO-Mitglieder in einem Fall beispielsweise, also selbst wenn es den baltischen Staaten an den Sack gehen würde, dass die militärisch eingreifen würden dafür.
Würden sie nicht, ne.
Und das ist halt das Ding. Also so wirklich Patent.
Das haben wir ja schon mal in einem vergangenen Podcast, das war ja immer die unausgesprochene Wahrheit, dass in einem Krieg die NATO-Staaten ihre eigenen Interessen und Territorien nicht opfern werden für andere Territorien. Also runtergebrochen, für Ost-Berlin hätte die USA New York nicht kaputt machen lassen.
Also so. Ich würde nicht mal Halle für Ost-Berlin kaputt machen lassen.
Ja, absolut.
Also, ne, aber nicht mal Nemsdorf, du.
Nee, aber die NATO, die steht direkt an der Schwelle zu Russland, an kleinen Berührungspunkten zugegeben. Ne? Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht das natürlich alles nicht so dramatisch aus, aber das ist natürlich eine Annäherung von Feindesland her, die hat Russland an der westlichen Flanke nie gehabt. Ne? Also muss man so sagen.
Ja, aber die Zeit dessen ist doch, glaube ich, auch militärstrategisch rum, oder?
Du musst natürlich in solchen Planspielen bedenken, dass die Nuklearoption erstmal ausgeblendet wird, ne? Und von konventioneller Kriegsführung ausgegangen wird. Und da gibt es schon noch genug Sachen. Und es geht natürlich auch um massive wirtschaftliche Interessen. Ne? Also gerade ganzen Handelswege, Zugänge, die Seewege und so weiter, die sich da auch gerade oben im Norden abspielen oder so, da kann man nicht davon sprechen, dass das Baltikum von der Einflusssphäre her unwichtig ist.
Ne? Die Frage ist, also so mittelfristig betrachtet, wie interessant wird, sagen wir mal so, das Nordpolarmeer, ne? Das ist ja jetzt teilweise schon relativ gut beschiffbar. Da wird sich, glaube ich, der Schwerpunkt rein geopolitisch bald hin verlagern. Und deswegen wären so Staaten wie Norwegen dann besonders interessant, glaube ich, um wie die agieren. So.
Und ja, natürlich. Deshalb kann man nicht sagen, dass der Sowjetunion der finnische Teil Kareliens scheißegal ist.
Richtig, richtig.
Also das ist einfach so. Und da, wo es da oben zusammenkommt, was ist das? Wie heißt der Ort?
Das ist, glaube ich, dein Spezialgebiet. Ich bin nicht so Skandinavien.
Ich glaube, Kirkenes ist das. Ja, da gibt's noch eine riesengroße Fischfabrik. Ein paar Leute wohnen da. Das ist dann so der letzte Ort. Es ist noch hinter ist das noch. Hinter Hammerfest und sonst
da, noch. Da würden sich Russen wohlfühlen. Oder wieder wohlfühlen.
Naja, aber also, wenn ich mich in die Lage Russlands versetze, ich finde das nicht gut, was die machen, aber ich finde es denknotwendig und logisch.
Ja, also ja, natürlich, das sagt ja auch keiner. Also, dass es strategisch schon alles irgendwie so nachvollziehbar ist, das stellt ja keiner in Abrede. Genauso wie es für mich strategisch völlig nachvollziehbar ist, kein Fußbreit Boden an europäischem Festland an Russland zu verlieren. So. Vor allen Dingen, wenn man über ein zukünftig vereinigtes Europa nachdenken sollte, irgendwann mal. Also darum geht es ja nicht. Die Frage ist ja nur, wem möchte ich aus meiner Sicht auf das System, in dem ich mich befinde, was zusprechen? Und da wir nun mal irgendwo in einem System verbandelt sind, das dem Russen momentan gegenübersteht, ist man dann natürlich beeinflusst. Ja? Also ich will jetzt nicht dem, der das strategisch sinnvollere Interesse hat, zusprechen, das auch zu bekommen, wenn es meinem Interesse entgegensteht.
Ja, nur ganz ehrlich, ich halte es für eine Art Übersprungshandlung, ne? Weil komplett Europa und die USA müssten sich eigentlich um China kümmern.
Ja.
Stattdessen keilen sie sich mit jemandem auf dem Schulhof, dem sie gewachsen sind. Das ist das große Problem. Also ohne das aus dem Auge zu verlieren, natürlich, Russland, aber sollten sich um China kümmern. Aber da sind noch so viele vitale Lebensadern miteinander verflochten, dass da so eine Eskalation weder für China noch für Europa irgendwie.
Also die beiden sind so verflochten, dass eine Eskalation mit China immer auch eine Eskalation mit Russland wäre, denke ich. Also das wäre
da, nicht. Das ist oftmals ein Trugschluss. Die sind kein monolithischer Block. die haben, irgendwo die haben, stehen. Sind sie noch nie gewesen.
Die haben ein spezifisches Freundschaftsverhältnis, ein spezifischen Freundschaftspakt tatsächlich, den sie 2001 erst wieder erweitert
haben. So wie hatten. Hitler und Stalin hatten, oder was?
Weißt du, es ist immer ganz schlecht, wenn man Beispiele nur auf Hitler runterbricht. Ich versuche das auch zu vermeiden. Du kannst auch sagen, Putin verhält sich wie Hitler. Geht auch. Kannst du auch. Kannst du auch argumentieren. So. Das Xi quasi Stalin in dem Zusammenhang.
Nee, also ich meine nur rein von denen, also was zählen denn solche Verträge? Ne? Also die zählen, solange da beide irgendwie halbwegs ein Interesse daran haben, aber jeder weiß schon beim Unterschreiben, dass sobald es ihm scheißegal ist, dass das Papier nicht mehr wert ist, auf dem es geschrieben steht.
Aber, ne? welche Möglichkeit hat Russland denn, wenn es einen Konflikt mit China gibt? Was soll Russland tun? Russland muss eine der Seiten als Partei ergreifen. Weil ohne den Absatzmarkt im Ausland ist das Land eben am Ende. So, und wenn China nun mal der größte Abnehmer ist, die haben ja jetzt, das haben sie jetzt während des Gipfeltreffens, sage ich jetzt mal, während Olympia haben die beiden das ja mehr oder weniger nochmal ausklamüsert. Die fahren ja ihre Lieferungen nach China nochmal drastisch nach oben jetzt.
Ja, natürlich, aber diese energiepolitischen Verflechtungen, die darfst du doch nicht mit einer ideologischen und politischen Einheitsfrontenbildung.
Nee, das ist ja viel wichtiger. Das ist viel wichtiger.
Ja, natürlich
Russland ist das völlig wichtiger. Abhängig von China, wenn der Westen sagt, wir machen jetzt hier
was. China ist energiepolitisch auch völlig abhängig von Russland.
Also deswegen, das ist ein Block. Deswegen, du kannst die beiden nicht voneinander trennen, wenn es zu einem internationalen Konflikt mit China geht.
Ja, aber deshalb wird China, man kann nicht daraus ableiten, dass China im Interesse von Russland handeln wird und Russland im Interesse von China handeln wird, politisch und machtpolitisch gesehen. Nein, das kann man daraus nicht unweigerlich ableiten.
Also ich denke schon, dass es eher wahrscheinlich ist als ein ideologisches oder politischer Zwang, der da dahinter,
wie gesagt, du, jetzt Russland redest du von der, jetzt redest du von der Wahrscheinlichkeit, da gebe ich dir natürlich recht, aber man kann es daraus nicht ableiten.
Das ist doch das, was ich versucht habe zu erklären, weil ich so auf diesem Schwellenland rumreite, auf dieser Rohstoffabhängigkeit. Da Russland nun mal von seinem Rohstoffexport abhängig ist, ist es für sie von fundamentaler Bedeutsamkeit, dass sie einen Absatzmarkt haben. Und wenn China sich immer weiter unabdingbar macht für Russland, was sollen sie denn machen? Die müssen mit China koalieren, egal in welchem Fall. Weil der Westen müsste ja sozusagen China zusätzlich ersetzen, wenn sie wollen würden, dass Russland sich da
rausholt. Ja, aber da gehst du von einer falschen Prämisse aus. Es ist für Europa völlig undenkbar, keine Energielieferung mehr aus Russland zu beziehen. Die hängen an russischen Energieadern genauso wie ein Junkie, wie China das tut.
Und die Frage ist, kann Russland auf Europa verzichten, wenn China nur genug abnimmt? Und ich würde sagen, ja.
Zu einem gewissen Punkt, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen 100 Milliarden, die sich da als Einbußen für im Raum stehende Sanktionen oder Verzicht auf Energielieferung im Raum stünden, die würde China natürlich liebend gern abnehmen. Also zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Aber da möchte sich Russland natürlich auch nicht so einseitig abhängig machen.
Ja, genau. Es geht ja jetzt nur um den Fall, was passiert, wenn sich Russland entscheiden muss.
Dieser Fall wird nicht eintreten, weil weder Europa sich leisten, so wie du behauptest, China kann die Ader zu Russland energiepolitisch nicht kappen, so kann Europa die Ader zu Russland auch nicht energiepolitisch völlig kappen.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich gehe ja jetzt auch nicht davon aus, dass es zu solchen Konflikten kommen kann, weil niemand das wollen kann, also rein wirtschaftlich gesehen. War jetzt nur das Planspiel, wenn es so wäre.
Ja, ja, ja,
also einfach ganz simpel und dämlich auf einen Punkt runtergedampft. Wofür müsste sich Russland strategisch dann entschieden, wenn es diese
Entscheidung
gäbe? So. Ja, ja, das war nur der einzige.
Natürlich, da ist natürlich rein von der Einschätzbarkeit, von der, wie soll man sagen, von der Monotonie der Machtstrukturen ein Deal mit China viel, viel einfacher, als wenn ich mit Europa verhandeln muss, die dann sowieso noch von jemand anderem beeinflusst sind und so weiter und noch ein viel, viel heterogene Interessenlage haben. Ne? Da denkt ja Deutschland nicht wie Frankreich. Das ist schon klar. Ja, ja, da gebe ich dir natürlich recht. Aber das ist ja der Wahnwitz. Ich glaube, Russland hat, glaube ich, alleine genug für was können die kaputt machen? 10-mal die Erde oder so, ne?
Naja, also die Oberfläche, die Erde jetzt nicht, aber.
Ja, ja, natürlich, klar.
Ich weiß jetzt nicht, ob das der Lavrov gesagt hat oder ob das nochmal irgendwie eine Stufe drunter war. Also ich glaube, es war eine Stufe drunter, irgend so ein Typ, der auch mit Außenpolitik zu tun hat in Russland, der meinte, also klar, würde uns ein Atomkrieg hart treffen, aber die USA wäre danach halt weg. Da, wo ich mir auch so dachte, das ist schon wieder eine Aussage, die ich jetzt in so einem Konflikt jetzt nicht hören möchte irgendwie.
Ja, wie gesagt, ne, das würde man von einem US-Amerikaner für Cowboy-Gelaber halten oder so, aber die Russland oder die Sowjetunion, die hat ja in mehreren Weltkriegen schon bewiesen, dass ihnen das scheißegal ist.
Naja, die USA hat auch bewiesen, dass ihnen das scheißegal ist.
Aber immer auf anderem Territorium und mit anderem Blut.
Ja.
Russland hat zu Genüge bewiesen, dass die bereit sind, sich selber das Bein abzuhacken und damit ihren Feind totzuschlagen. Das ist halt der Unterschied, ne? Also, wenn Russland dasteht und sagt, mach doch, zucke ich mehr zusammen, als wenn andere dastehen und sagen, mach doch.
Wie gesagt, ne? Wer in der Lage ist, seine eigene Hauptstadt niederzubrennen, Also ich meine nicht, dass ich Berlin nicht niederbrennen würde.
Also, da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Ja. Aber jetzt in der Grundanalyse, wenn ich das richtig rausgehört habe, waren wir uns doch einig, dass die Kriegsbereitschaft Russlands, dass wir die nicht so hoch bewerten, wie sie in Medien hochgejubelt wird, oder?
Ja, das ist das Fazit. Mhm. Also meine Erkenntnis nach meinem jetzigen Wissensstand, sag ich mal.
Also, ja, ich bin natürlich da ein totaler Dulli, aber so bei meinem Bauchgefühl würde ich auch sagen, dass das so ist. Ne? Schon allein aus den heute reichlich dargelegten eigenen Interessenlagen von Russland, weil die sind ja jetzt gerade am Drücker. Ne? Die sind ja, haben ja gerade den Finger auf dem neuralgischen Punkt und triggern da ohne Ende. Warum sollten sie jetzt den Punkt einfach überschreiten?
Genau, das ist ja das, was ich versucht habe zu erklären, als ich gemeint habe, dass es so diese strategische Abschreckung, um jemanden an den Verhandlungstisch in der eigenen Ausrichtung zu setzen.
Mhm. Und wie siehst du das Verhalten der Ukraine selber jetzt? Also deutsche Außenministerin ausladen, diplomatischen Streit vom Zaun brechen, weil man keine Waffen geliefert kriegt, Botschafter einbestellen und so weiter.
Naja, also ich meine, ich kann verstehen, dass die Ukraine ist doch der Spielball dieser Machtpolitik. Die haben doch, es geht überhaupt nicht darum, was die tun, und im Ernstfall würde sie sowieso jeder im Stich lassen. Die sind halt einfach verzweifelt. Ich meine, da tobt seit Jahren Krieg. Da sind zehntausende Menschen gestorben. Und wir ignorieren das halt komplett die ganze Zeit. Wir lassen das halt machen, weil wir eben wissen, es wäre nicht gut für uns, wenn wir genau hingucken. Oder wenn wir
uns kümmern. Ich finde es ein bisschen, von außen betrachtet, ein bisschen tragisch, ne? Dass natürlich diese US-amerikanische Politikdoktrin da so absolut Überhand gewinnt, ne? Dass da diese Verteidigungsbeteuerung und so, von dem wir alle wissen, dass sie das Papier nicht wert sind oder das Zelluloid, auf das es geschwatzt wird, nicht wert ist, ja. In einem Fall. Und dass dann verbal trotzdem einem Land wie Deutschland, das ist nach meinem Dafürhalten, also nicht, weil ich Deutscher bin oder so, aber nach meiner Analyse, mit der Ukraine ehrlicher meint als die USA, dem verbal so aggressiv gegenüber aufgetreten wird, nur weil es keine Waffenlieferung gibt, ein Land von USA, die da ihre Waffenbarone in USA ein tolles Geschäft verpassen, aber die ja da an Entwicklungshilfe oder so überhaupt nicht interessiert sind. Eine Front, an der ja Länder wie Deutschland da vordringlich Geld ausgeben. Ne? Also das finde ich irgendwie so ein bisschen daneben.
Ja, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, was die sagen und tun. Also ich glaube, das ist rein diplomatisch eher ein Fauxpas von Seiten der Ukraine und trifft jetzt nicht Deutschland, wobei ich sagen muss, dass ich es als Zeichen in Richtung Scholz sehr gut finde, weil dieser Mann mit seinem lavierenden Verhalten uns schon lächerlich gemacht hat auf diplomatischem Parkett. Hm. Also da hätte zumindest diplomatisch mal etwas kommen müssen. Jetzt nicht im Sinne von, wir liefern jetzt Waffen oder so. Aber das Verhalten von Scholz mag als Hamburger Oberbürgermeister funktioniert haben, um sie aus Cum-Ex rauszuwinden. Das mag auch noch unter Schröder funktioniert haben, um die Kritik an Hartz IV und so weiter und so fort fallen zu lassen. Aber es funktioniert halt nicht mehr als oberste Repräsentationsfigur der Exekutive.
Ja, es hat doch jahrelang funktioniert. Also ist ja nicht so, dass der Scholz sich, da setzt der 1:1 die Linie von der Merkel weiter um.
Na, ich finde, das ist aber ein, also Merkel hätte das geklärt, bevor sie was gesagt hätte. Und bei Scholz ist halt so, ich verstecke mich und wenn jemand was fragt, dann sage ich irgendwas ohne irgendeine Bedeutung.
Also geht es dir eher so um das Frontend? Um die ganze verbale Dimension davon, weil...
Nein, es ist eine verbale Katastrophe, was da kommuniziert wird. Das ist eine verbale Katastrophe.
Und wenn dann so, gebe ich dir recht, aber im Ergebnis hat die Merkel doch nichts anderes gemacht. Die saß auch auf ihrer Gaspipeline, hat die weiter durchgewunken. Und das ist auch das, was der Scholz vorhat.
Das mag ja stimmen, selbstverständlich. Aber das war nie eine Position, also nach außen eine Position der Schwäche. Und Scholz wirkt einfach schwach mit dem, was er tut und mit dem, was er sagt. Und ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich habe nur gerade die Schlagzeile gelesen. Scholz ist durch diesen vermeidlich durch diesen politischen Boykott jetzt seitens der Ukraine dazu gezwungen worden, mehr oder weniger mal ein bisschen deutlicher zu werden. Der hat jetzt gesagt, warte mal, lass mich nochmal nach der Schlagzeile suchen. Ich hatte es gerade gesehen, dass Deutschland halt doch bereit ist, sich da mehr zu involvieren, falls es eben zu weiteren Aggressionen von Russland kommt. Und das war bis jetzt gerade zur letzten Schlagzeile, sozusagen zu den letzten Äußerungen, war das noch nicht so. So, und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, dass da ein bisschen diplomatischer Druck auch mal auf Scholz ausgeübt wird, dass er sich auch mal bewegen muss.
Ja, also das ist dann natürlich auch interessant, wie er sich dann wohin bewegt, ne? Absolut. Also, ich denke, in der oberflächlichen Analyse sind wir uns da beide auch einig. Also, ich bin auch überhaupt kein Freund davon, wie der jetzt hier gerade auftritt, ne? Um Gottes Willen, bin ja generell kein Scholz-Freund, aber. Ich denke nicht, dass ich das, natürlich war das von der Merkel routinierter, ist klar.
Ich glaube auch einfach, dass solche Geschichten, also mit Putin, glaube ich, viel einfach auf persönlicher Ebene geklärt werden muss und kann. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das zwischen Merkel und ihm gut funktioniert hat.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass der Putin, gut, ich glaube nächste Woche oder so trifft er sich ja mit Scholz, ne? Da wird man, oder ist es diese Woche noch? Ich weiß nicht,
irgendwie diese Woche.
Auf jeden Fall steht das unmittelbar bevor. Aber der Putin macht natürlich auch, was da ein Keil in das gegnerische Lager treibt. Und da Scholz nicht gut aussehen zu lassen und stattdessen erstmal Macron zu hofieren und so weiter, das ist natürlich das Spielchen, was ich mir auch nicht entgehen lassen würde, wenn ich da auf Putins Seite wäre. Ne? Auch wieder völlig verständlich, dass das so läuft.
Ja.
Und da ist der Scholz, gebe ich dir völlig recht, selber dran schuld, wenn er wie so ein dummer Junge behandelt wird. Also absolut.
Also beispielsweise hat Scholz ja gesagt, dass man wahrnehmen müsste, dass es da Soldaten an der ukrainischen Grenze gibt. Darauf gefragt, wie man darauf reagieren möchte. Und das sind halt so Sachen, das ist halt so weit entfernt von angemessener Neutralität. Das ist halt so, das ist dumme Jungen-Mentalität meines Erachtens, weil er völlig vergisst, dass Deutschland auch ein machtpolitischer Faktor ist, der in die Waagschale geworfen werden kann. Es geht ja de facto um nichts, wenn man das jetzt mal diese Analyse zu Ende bringt, weil wir, also zumindest aus unserer Perspektive, wird es ja nicht zu einer militärischen Eskalation kommen. Und wenn man jetzt in einer solchen Sache, wo man sozusagen nur auf diplomatischer Ebene Dinge in eine Waagschale wirft, das eigene Gewicht einfach wegnimmt und die Bündnispartner damit im Stich lässt, einfach nur mit Worten. An dem geringsten Punkt, an dem Punkt, wo wirklich keine Rolle spielt, also wo der Schaden, den man damit anrichtet, geringer ist als der Mehrwert, den es bringt in diesem Bündniskonstrukt. dann finde ich das schon schädlich, wenn man sich nicht zu irgendeiner Äußerung herablassen kann.
Ist es ausschließlich schädlich für deutsche Interessen?
Naja, wenn man den Eindruck vermittelt, dass Deutschland kein Bündnispartner ist, auf den man sich verlassen kann, dann finde ich das schon schädlich.
Ja gut,
und es ist halt auch ein Move der Schwäche und ich glaube, dass das auch aus russischer Sicht komplett...
Wir sind uns auch einig, dass jetzt, haben wir ja vorhin gesagt, dass die USA kein Bündnispartner ist, auf den sich die Ukraine irgendwie verlassen kann. Das ist schon klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Spiel Macron und Scholz miteinander spielen.
Meinst du, die spielen ein Spiel?
Keine Ahnung, ob das vielleicht nicht Good Cop, Bad Cop, aber blöder Cop und schlauer Cop gegenüber Putin vielleicht ein bisschen ist. Also ich bin mir sicher, Frankreich und Deutschland haben in diesem Konglomerat Russland gegen USA schon bilaterale Abstimmungen, wie sie ihre gemeinsamen Interessen da miteinander durchsetzen. Und man darf natürlich aber auch nicht vergessen dabei, Scholz ist gerade gewählt worden. In Frankreich wird erst noch gewählt, ne? Deshalb ist Macron natürlich ein bisschen getriebener. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter und natürlich das deutsche Interesse an der Gaspipeline, was natürlich durch die Parteien durchgeht, ne? Außer jetzt bei den Grünen vielleicht und beim rechten Flügel der CDU, die da gerne auch lieber amerikanisches Fracking-Gas haben wollen. Aber ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Aber was ich interessant fand im Deutschlandfunk bei der Presseschau, wurden ja durch auch japanische, chinesische Zeitungen und so zitiert. Und da war das Bild von dem Lavieren von Scholz gar nicht so negativ mitunter. Ne? Mhm. Also das wurde da eher als Besonnenheit gedeutet. Also gerade auf der asiatischen Seite. Fand ich interessant. Also ich bin da auch eher auf deiner Seite, aber nee, es gibt also auch andere Wahrnehmungen.
Ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass es falsch ist, da neutral zu bleiben, aber das ist ja so eine fast eine Negation der Anspannungssituation gewesen, des Verhaltens in den letzten Tagen, also jetzt vielleicht nicht in den letzten ein, zwei Tagen, aber vorher.
Ich weiß, ja.
So,
ja, und, nee, ist schon klar.
Und also klar, vielleicht ist das eine Strategie und vielleicht geht die mir nicht auf, weil ich auf diplomatischer Ebene oder außenpolitischer Ebene das Beziehungsgefüge nicht verstehe. Und es ist vielleicht sogar das Schlauste, einem quengelnden Kind einfach die kalte Schulter zu zeigen. So, ja, dann stell doch da deine 130.000 Mann hin. Ja, dann versorg die jetzt mal die nächsten Monate. Ich bin mal gespannt, ja, wie lange du da Bock drauf hast, das zu machen. Und so weiter und so. Ja, vielleicht. Kann ja sein. Aber es macht halt zumindest nach außen keinen guten Eindruck. So, und als Bündnispartner würde ich mir denken, wow, die haben 5.000 Helme geschickt, ja.
Zu große.
Und ich frage mich halt, weil ich es mittlerweile ja schon weiß, also weiß, wie so Sachen gehandhabt werden in Deutschland, haben die vielleicht die TÜV-Prüfung nicht bestanden oder so?
Gibt's da Gründe, Übergrößen gewesen.
Echt? Es ist...
Also habe ich irgendwo gelesen.
Mike, ohne Scheiß, ganz ehrlich, das ist doch peinlich. Das ist doch einfach
zu klein oder zu groß
für Bundeswehr. Das ist doch einfach nur fucking ridiculous.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Auch noch das Statement von der Verteidigungsministerin dazu. Klar, da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Aber trotzdem, also ich finde es nicht nur negativ, wenn man sagt, ey, ihr liefert da alle Waffen hin, wir machen es halt nicht. Wir sind hier der größte Entwicklungshilfegeber für die Ukraine.
Ja, das interessiert doch die Weltöffentlichkeit nicht, vor allem wenn die weiß, dass es um eine russische Gaspipeline geht. So, da ist doch die Wahrnehmung Deutschlands nach außen eine ganz andere, nämlich die des Staates, der sich raushält, weil er wirtschaftliche Interessen anderweitig mit Russland verbindet. So, und
das ist sieht natürlich halt schlecht
aus in diesem Bündniskonstrukt, wenn da einer korrumpiert ist durch wirtschaftliche Interessen. Und Scholz dann sagt, das ist privatwirtschaftlich. Nee, ist es nicht. What the fuck? Was ja, ist das?
Also ich denke, es ist ein großes Aha-Erlebnis für die Weltöffentlichkeit, insbesondere für die Bündnispartner, dass auf einmal sowas wie ein Aufmucken oder Abweichlertum von Deutschland wahrnehmbar ist.
Ne? Hast du das gerade in Kombination mit Olaf Scholz Verhalten gesagt? Ja? Aufmucken.
Also es ist rein vom Ergebnis her. Es ist ein Aufmucken, ne?
Es ist natürlich es ist verbal nicht so. Nee, Scholz ist stehen geblieben, während sich die anderen bewegt haben.
Ja, dann nenn es halt passiv-aggressiv und nicht aggressiv im Sinne von aufmucken, aber es ist dann eben passiv-aggressiv aufgemuckt. Es ist Abweichlertum. Ne? Und dafür war Deutschland bündnismäßig eigentlich nie so besonders bekannt. Gut, da hat Schröder mal wahlkampfmäßig nicht bei einem Golfkrieg mitgemacht oder so, klar, geschenkt. Aber das hat ja nur so im eigenen Land eine Rolle gespielt. Mhm. Aber es ist schon eine interessante Neuwahrnehmung von Deutschland. Ne? Und wie gesagt, ich fand es interessant, dass da Deutschland so ein bisschen als Friedenstaube wahrgenommen wurde von manchen Medien in der, im Ausland scheinbar. Aber ist natürlich auch kein vollständiger Überblick, den man da in so einer Presseschau mal hat. Mhm. Ne? Aber dass es solche Stimmen gibt, fand ich interessant.
Na, interessant.
War so völlig konträr zu dem, was ich wahrgenommen habe.
Nö, es ist tatsächlich mal interessant, da so einen komplett anderen Blick darauf zu bekommen. Ist halt die Frage, ob, also, wie weit dann die Verflechtungen bekannt sind im Ausland oder wie weit die dann gewichtet werden.
Ja,
weil, aber wenn man sich die Frage stellt, was dahinter steckt, dann hat das ja nichts mit Frieden zu tun.
Aber das Grundproblem in diesem ganzen Konflikt ist, dass sich zwei Blöcke scheinbar gegenüberstehen, von dem aber jeder Beteiligte innerhalb des Blockes trotzdem sein eigenes Ding macht.
Mhm.
Ne? Und deshalb gibt es da keinen klaren Grenzverlauf. Und zwischen diesen Fronten mit Knöpfchen drücken und so hüpft da Putin halt hinterher. Die Klaviatur, die beherrscht er schon sehr, sehr gut und am besten dort von allen Beteiligten. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, weil er eben auch die direkteste Macht besitzt, Dinge umzusetzen in seinem Staat.
Ja, und ja. Man muss ehrlich sagen, also, weil du vorhin sagtest, ja, na, dann versorgt doch die Soldaten dort oder irgendwie die Soldaten, die muss er sowieso versorgen, hat sie halt nur woanders hingestellt, ne? Natürlich ist so eine erhöhte Mobilmachung ist ein bisschen teurer, klar, aber nicht so viel teurer, dass es ihm da keinen Nutzen bringt, ne? Also da hat schon mit relativ wenig Aufwand da einen riesengroßen Haufen hingekackt vor die Haustür von allen, ne? Das muss man ehrlich sagen.
Naja.
Also Chapeau dafür.
Das ist jetzt.
Finde ich nicht gut, aber ist.
Weiß nicht, krass. Das ist jetzt nicht das Fazit dieses Podcasts, oder?
Der große Haufen.
Chapeau Putin.
Ich habe gesagt Chapeau dafür. Also muss man schon ehrlich sagen, wieder da alle aus der Reserve lockt damit. Also es ist nicht Bewunderung, was ich hier preisgeben will, aber es ist. Finde ich krass
und morgen,
zeigt
morgen,
auch morgen die Schwäche.
Morgen in der Zeitung, morgen in der Metal Hammer, Heaven Shall Burn sind auf Seite Russlands.
Wenn wir das völlig
missinterpretieren. In den Springer-Medien werdet ihr dann zerrissen.
Ah ja, in Springer-Medien. Nee, aber ganz, ganz im Ernst, das ist schon vor allem auch, dass da Putin so agieren kann, ist vor allem ein Zeichen unserer aller Schwäche, ne? Der anderen beteiligten Länder, das muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Und da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert und das macht eben auch diese, naja, wie soll man sagen, diese diplomatische Dünnhäutigkeit so ein bisschen aus, ne? Dass sich da eben die Schwächen der anderen einfach bloßgestellt werden von Putin. Da ist so ein Pöbler in der Disco, wo sich keiner getraut, entschlossen gegenüberzutreten. Weil der Idiot, der da vor die Fresse kriegen soll, jedem egal ist. Und das tut mir leid,
ja,
für die Ukraine.
Ja, das ist halt mal wieder das Thema. Genau.
Ja.
Das ist mal wieder das Thema. Gut, nee, war spannend, Mike. War spannend, sich mal ein bisschen an dir zu reiben.
Fand ich auch spannend, ja. Ist so. Wahrscheinlich bedeutet die Ukraine Russland mehr als in den USA, ne?
Ja. Und ich denke mal auch
allen anderen das Problem.
Ländern in Europa.
So wird es sein.
Hammer dat. Die Frage ist ja, was ist schon passiert, während der Podcast rauskommt? Wir müssen uns jetzt hier beeilen, dass das nicht total unaktuell ist, Mike.
Das werden wir sehen. Ja, na, da hilft der natürlich über eine Stunde ins blaue Labern nicht beim Schneiden, gell? Aber werden wir sehen.
Naja, so viel muss ja jetzt hier nicht gecuttet werden, oder? War doch alles
total
toll, was wir gesagt haben.
Du hast, ich rede doch auch nur von meiner Schwafelspur. Du hast natürlich druckreif formuliert.
Alles genau so in Überschriften, wie es auch die Bild bringen würde, wie immer. Gut, dann hören wir uns hoffentlich nicht im Podcast mit dem Titel Jetzt herrscht ja doch Krieg oder so.
Hoffentlich nicht.
Bis dann, tschüss.
Peace.
Gutes Ende.
Kapitalismus können die Sozialisten besser.